Herzlich willkommen zu einem neuen Offenbar-Interview. Wir haben wieder einen neuen Referenten dabei, einen sehr spannenden, wie ich finde, nämlich Rudi Thissen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, freue mich, hier zu sein.
Rudi, du bist Jahrgang 89, du bist mit Christina verheiratet und ihr habt eine kleine Tochter. Und seit 2016 bist du einer der Pastoren der EFG Unna, das ist bei Dortmund, und du hast vorher Theologie in der Theologischen Universität Kampen in den Niederlanden studiert.
Genau.
Und wenn man dich so googelt, findet man immer wieder den Hinweis, du bist begeisterter Musiker und veröffentlichst und schreibst eigene Lieder. Das steht irgendwie bei fast jeder Beschreibung von dir dabei. Ja, finde ich spannend. Zunächst aber so, Universität Kampen. Ich habe vorher noch nie von der gehört, bis ich auf dich gestoßen bin. Ja. Wie kommt es, dass du in Niederlanden studiert hast und hast du irgendwie da besondere Bezüge hin? Oder genau?
Naja, es war so, ich hatte einen Dozenten, also ich habe in Hannover studiert und dann kurze Zeit in Heidelberg an zwei reformierten Seminaren, die relativ klein waren. Mhm. Und dann hat mein Rektor damals, der Viktor Dassonville, hat mir die Möglichkeit geschaffen, an die Theologische Universität in Kampen eben zu gehen. Das ist eine große reformierte Uni. Mhm. Eine sehr bekannte auch in Europa, hat gute Kontakte zu der FTH Gießen und so weiter. Mhm. Und mir war es halt wichtig, dass ich auch einen international erkannten Masterabschluss habe. Mhm. Und dann bin ich dahin gegangen, habe im Alten Testament dann meinen Master gemacht in den Psalmen. Mhm. Und das war eine richtig gute Zeit. Ja. Mhm. Ja.
Das ist nämlich die nächste Frage so gewesen. Was ist dein Thema? Womit hast du dich ja beschäftigt? Psalm hast du
Ja, genau. Ich habe mich ganz ausführlich mit dem Psalter-Narrativ beschäftigt, also mit der These, dass der gesamte Psalter eben nicht eine Zusammenstellung von ganz vielen einzelnen Texten nur ist, sondern dass es da einen großen Narrativ gibt. Mhm. Und da habe ich einen Psalm, den Psalm 106, besonders rausgegriffen und untersucht, wie dieser Psalm in dem gesamten Psalter-Narrativ eine besondere Rolle spielt. Okay. Das war wirklich spannend. Ja,
ja. Okay. Mhm. Ja, okay, so das Werkbuch Psalmen, so mit dem Tempel aus Worten, der gebaut ist. So.
Genau, ja, das sind wirklich spannende Themen. Vor allem, wenn man dann so reintaucht und merkt, okay, da ist noch viel mehr als einfach nur die einzelnen Psalmen, die natürlich jeder auch wichtig sind und eigenständig sind, aber da ist noch eine andere Geschichte, die Geschichte Israels, die dahinter verborgen ist auch. Und ja, da liest man das gesamte Buch nochmal anders.
Mhm, ja. Ja, und vor allem, wenn man merkt, was für eine Bedeutung auch der Psalter auch hat in der Kirchengeschichte. Ja. Bis heute ist ganz, ganz viele Mönche beten einmal die Woche den gesamten Psalter durch.
Ja.
Also von daher ist es, und wenn du dann merkst, du machst das jede Woche und alle 150 Psalmen, dann entwickelt sich wahrscheinlich viel mehr auch ein Bezug dazu und so die Theologie draus.
Absolut, also es ist bei mir auch als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ist mir auch aufgefallen, wie wenig gerade auch, also ich komme aus dem freikirchlichen Bereich, wie wenig der Psalter auch in der Gottesdienstliturgie der Freikirchen drin ist, zumindest dort, wo ich herkomme, dass das auch gar nicht so viel für die persönliche Nachfolge, gar nicht so eine große Bedeutung hat, der Psalter. Und das ist dadurch nochmal viel näher an mich rangerückt. Also in meiner persönlichen Liturgie, die ich so jeden Tag habe, gehören immer ein, zwei Psalmen jetzt dazu, weil sie mir einfach jetzt so wichtig geworden sind, weil sie so ins Leben reinsprechen und weil das irgendwie Theologie und Leben da immer zusammenkommt. Ne?
Ja. Oh, spannend, da bist du zwar nicht bei alle 150 die Woche, aber nee, du bist trotzdem genau. So alle zwei Monate bist du dann auch durch.
Also ja, von genau,
daher. Ja. Ja? Okay, spannend. Haben wir auch gleich einen Einblick in deine stille Zeit.
Ja, genau.
Bekommen. Du warst einige Jahre im Leitungskreis von Josia, True for Youth, einer Initiative, auch im Rahmen vom Evangelium 21. Warum gerade Josia und was ist der Gedanke dahinter? Was verbirgt sich da?
Ja, damals wurde Evangelium 21 gegründet und auf der ersten Konferenz haben sich so die damals noch Jungen gesammelt und wir haben irgendwie das Anliegen gehabt, ey, wir bräuchten so etwas, also bibeltreue, evangeliumszentrierte, gottzentrierte Theologie oder eine Konferenz, wo das eben angeboten wird für junge Menschen. Mhm. Und dann ist der Gedanke erstmal so ein bisschen gewachsen und dann haben wir nach einem Namen gesucht und dann ist uns, als wir so diskutiert haben, eben der König Josia aufgefallen, der eben in jungen Jahren die Entscheidung getroffen hat, eine Reformation loszustoßen anhand vom Wort Gottes. Mhm. Und da ist dann dieses Anliegen entstanden, dann kam der Name dazu und dann kam die erste Konferenz damals in Gießen, auch in der christlichen Schule. Und ja, seitdem ist es echt gewachsen und ich durfte letztes Jahr, ich bin jetzt nicht mehr Teil des Leitungskreises, aber durfte letztes Jahr mal wieder da predigen. Es war toll zu sehen, wie über 500 Jugendliche da waren und gemeinsam Lobpreis machen, gemeinsam auf Gottes Wort hören. Wirklich toll.
Ja, und bei König Josia merkt man ja auch so, wenn man das im Alten Testament anliest, einerseits mega beeindruckend, gerade mit dieser Familiengeschichte, wo er rein geboren noch ist, dass es alles andere selbstverständlich war.
Ja.
Und zugleich ist gerade ja so in jungen Jahren ist ja noch sehr viel, ja, Unsicherheit und man ist auf der Suche und daher diese Truth for Youth, also diese Frage nach Wahrheit, was ist Wahrheit? Wie wir sagen, wie kann man das in guter Weise begleiten bei jungen Leuten?
Ja, ich glaube, wir leben immer mehr in einer wahrheitsarmen Gesellschaft oder in einer wahrheitsarmen Kultur. Ich meine, der ganze Gedanke der Postmoderne greift ja den Gedanken überhaupt an absolute Wahrheiten so richtig an. Und ich glaube aber, dass wir als Menschen Wahrheiten brauchen. Wir brauchen Wahrheit, um zu leben, um zu überleben. Und gerade junge Menschen brauchen Orientierung. Ja, sie müssen auch Kontexte haben, wo sie ehrliche, kritische Fragen stellen dürfen, aber sie brauchen immer wieder Menschen, die sie an die Hand nehmen und zurückführen zu Gottes Wahrheit. Denn Gottes Wahrheit macht frei. Gottes Wahrheit gibt ein Fundament für dein Leben, gibt dir eine klare Ausrichtung, gibt dir Sicherheit. Und deswegen auch dieser Slogan, also Wahrheit für junge Menschen, weil wir einfach geglaubt haben und davon sind sie auch immer noch überzeugt, der jetzige Leitungskreis von Usia, dass Wahrheit für Jugendliche unglaublich wichtig ist. Ja.
Cool. Ja, super, super Arbeit auch wirklich. Für Jugendliche spielt ja Lobpreis und Musik eine ganz, ganz zentrale Rolle auch in der Frömmigkeit. Und bei uns bei Offenbar hast du hier auch einen Vortrag erst gehalten zum Thema singende Nachfolger. Welche Rolle spielt die Musik in der Verkündigung, gerade im Jugendbereich?
Ja, wie du schon andeutest, ne? Also ich glaube auch, Musik ist unglaublich wichtig für junge Menschen. Also ich glaube, man wird kaum einen Jugendlichen finden, der nicht Musik hört, erstmal. Und es ist ja schon spannend zu sehen, dass der christliche Glaube sehr, sehr musikalisch ist. Also ich glaube, es gibt keine Religion, da bin ich sogar ziemlich sicher, die so der Musik so wichtig ist und der Gesang so wichtig ist wie dem christlichen Glauben. Und Jugendliche wollen oder Jugendliche brauchen nicht einfach nur Verkündigung im Sinne von Predigt, im Sinne von Lehre, sondern sie brauchen eben auch, das erfahre ich zumindest immer, sie brauchen Lobpreis. Sie wollen Gott nicht nur einfach anbeten, indem sie eine gute Predigt zuhören, sondern sie wollen Gott auch anbeten mit ihren Emotionen. Sie wollen Gott anbeten mit ihrem ganzen Sein. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil Anbetung ist etwas Ganzheitliches. Es ist nicht nur etwas, was wir in unserem Kopf machen und sagen, okay, ja, stimmt, was der Prediger da vorne gesagt hat, sondern sie wollen über Gott staunen, sie wollen begeistert werden. Ich glaube, Paul Tripp hat mal gesagt, Teenager und Jugendliche sind Menschen, die begeistert werden wollen. Und ich glaube, dass Musik und Lobpreis ein Werkzeug sind, wo wir das wirklich tun können. Und zwar mit den Wahrheiten, die wir da über Gott singen. Und bei Musik passiert ja sowas unglaublich Schönes, ne? Gottes Wahrheit und meine Emotionen werden miteinander verbunden. Und so kann die Begeisterung an Gott nochmal gesteigert werden. Und deswegen glaube ich, dass gerade Musik auch für Jugendliche echt entscheidend und wichtig sein kann für ihre Nachfolge.
Ja, vielen Dank. Und auf jeden Fall auch immer auch ein umkämpfter Bereich,
Ja.
auch wie Wahrheit und Emotionen, auch so
Genau.
Verhältnisse, wie es wirklich zusammenkommen kann. Ne?
Richtig, ja.
Ja. An der Stelle vielleicht auch an euch ein Hinweis auf eine Talkrunde, die wir haben. Da ist auch Rudi Tissen Teil davon, wo es zum Thema Generation Lobpreis geht. Und auch dort haben wir diese Themen schon nochmal weiter vertieft. Also auch da herzliche Einladung, auch dass ihr diese Talkrunde euch auch anschaut. Rudi, du bist mit 27 Jahren bist du Pastor geworden, beziehungsweise Teil des Pastorenteams der EFG Unna. Und ich habe gehört, das ist eine ganz schön große Gemeinde. Wie sagt
Ja,
das ja so?
wir sind knapp 250 Mitglieder jetzt. Im Gottesdienst sind wir meistens so 300, manchmal bis 350 Besucher. Sehr junge Gemeinde, also sehr viele junge Familien, wofür wir Gott echt dankbar sind. Ja.
Was ist euer Geheimrezept? Wie schafft es so, eine große Gemeinde zu machen? Wenn es einige dabei sind, die in einer kleinen Gemeinde sind, ich komme aus einer Gemeinde, wo wir 20 Gottesdienstbesucher hatten, wenn ich mir denke, so, was hat der Rudi gemacht? Was muss ich tun?
Welches Programm haben wir
Genau
eingesetzt?
das, ja. Genau. Welches Buch muss ich kaufen?
Ja, genau. Nee, es ist sehr unspektakulär. Also was wir immer wieder erleben, ist, dass Menschen zu uns kommen und wenn wir sie fragen, okay, warum wollt ihr Mitglieder bei uns werden, dann sagen sie tatsächlich, es ist vor allen Dingen die Verkündigung. Hier wird das Evangelium, also wir versuchen das Evangelium in jeder Predigt reinzubringen. Wir versuchen gottzentriert zu predigen. Wir versuchen natürlich auch ins Leben hineinzusprechen, zum Herzen zu sprechen. Und das hören wir halt immer wieder. Klar, ist auch ein großer Punkt, wir haben eine große Jugend- und Kinderarbeit. Das ist für junge Familien vielleicht auch oft attraktiv. Aber tatsächlich ist das, was wir am meisten hören, warum Menschen sich entscheiden, zu uns zu kommen in den Gottesdienst, ist nicht die Musik, obwohl ich glaube, dass wir eigentlich auch ganz, ganz gute Musik haben. Mhm. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, das ist ein Hunger nach Verkündigung, die Gott groß macht, die das Evangelium groß macht und die lebensnah ist. Mhm. Und das versuchen wir mit Gottes Hilfe und das hören wir halt immer wieder und sind total dankbar dafür. Ja.
Aber es ist doch so, man immer wieder mal hört, ja, bloß nicht so lang predigen. Ich habe dich predigen gehört und das war jetzt auch nicht kurz. Ja. Also, und dann so, ja, nicht so viel Lehre, nicht so viel Bibelverse, mehr psychologische Modelle. Mhm. Das begegnet einem häufiger.
Mhm. Ja.
Sagst du aber, das ist gar nicht so das Konzept gewesen.
Also zumindest erlebe ich das nicht. Also klar kriegst du hier und da mal eine Kritik, ey, kannst du nicht mal ein bisschen kürzer predigen und so. Und ich bin jetzt auch nicht ich bin da jetzt auch nicht gesetzlich, dass ich sage, ey, eine Predigt muss jetzt mindestens 40 Minuten sein jedes Mal. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, eine Predigt muss den Text predigen und die Aussage des Textes predigen und sie muss die Botschaft des Textes ins Leben der Kinder Gottes oder der Menschen, die da sind, bringen. Mhm. Das müssen wir schaffen. Mhm. Das ist mein großes Anliegen. Mhm. Mein Anliegen ist gar nicht, hey, ich muss unbedingt 45 Minuten predigen. Mhm. Aber auf der anderen Seite erlebe ich, dass total viele Menschen, wenn sie einmal merken, wie gewaltig Gottes Wort ist, wie lebendig es ist, dass sie dann total den Hunger bekommen und die Zeit einfach viel schneller vergeht und es gar nicht so schlimm ist, dass mal eine Predigt 40 Minuten lang dauert oder sogar mal 45 Minuten. Also da kriegen wir gar keine großen negativen Rückmeldungen. Ja.
Das Buch, was Timothy Keller geschrieben hat zum Thema Predigen, hat, finde ich, einen unglaublich genialen Untertitel. Predigen, damit Gottes Wort die Herzen der Menschen erreicht.
Ja.
Also,
genau.
Also ich finde allein diese Überschrift eigentlich schon die Aufgabe zusammen also gefasst und das, so wie ich auch dich bisher erlebt habe, deine Predigten, ist eigentlich wirklich so, dass auch so ein, was in deinem Leben und deinem Dienst wirklich auch zum Vorschein kommen soll.
Ja, Tim Keller ist für mich auch eine ganz besondere Figur so in meiner Biografie, weil Gott seine Bücher und seine Predigten sehr stark gebraucht hat, um sowohl mein Herz zu prägen, als auch mein eigenes Predigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Schlüssel ist. Also es gibt bestimmt auch Prediger, die versuchen, sehr bibeltreu zu predigen. Und das ist super, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen einer Bibelstunde oder einem Bibelvortrag und einer Predigt. Bei einer Predigt muss ich versuchen, das, was Gott hier sagt, in das Leben, in die Herzen der Menschen zu tragen, dahin zu bringen. Und das ist natürlich herausfordernd, aber das sollte unser Anspruch sein. Also wir sollten nicht einfach Vorträge halten, die trocken bleiben, sondern wir sollten zeigen, das ist unglaublich relevant für dein Leben.
Mhm. So. Ja. Ja. Spannend, genau. Und dann entsteht auch so ein Hunger, eine Sehnsucht nach Gottes Wort.
Ja, total.
Du bist jetzt 8 Jahre Pastor und du hast so nach den ersten 3 Jahren hast du einen Clip aufgenommen im April 2020, so wo du deine ersten Jahre als Pastor reflektiert hast, was dir selbst wichtig ist. Den habe ich mir in der Vorbereitung von unser Interview nochmal angeschaut und ich fand es interessant, weil der erste Punkt, den du sagst, ist Beziehungen zu den Menschen, denen wir dienen, denen sollen wir bauen. Der Clip wurde im April 2020 ausgestrahlt, also gerade zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns. Jetzt sind wir auch 4 Jahre später, haben auch diese Erfahrung gemacht. Hat die Corona-Zeit deine Sicht auf das Thema Beziehungen, Gemeinden noch irgendwie verändert? Oder was ist dir heute irgendwie bei dem Punkt irgendwie wichtig geworden? So?
Also uns ist als gesamte Gemeindeleitung noch mal wichtiger geworden, dass Beziehungen in der Gemeinde, egal wie groß oder klein sie ist, einfach zentral sind. Dass man daran arbeiten muss, dass Anonymität einfach nicht normal ist in der Familie Gottes. Weil wir eben nicht alleine Jesus nachfolgen. Weil wir, um das Thema meines Vortrags nochmal aufzugreifen, weil wir eben nicht alleine singen, sondern gemeinsam. Wir sind Teil einer Familie. Wir werden nicht alleine gerettet oder um allein zu bleiben, sondern wir werden gerettet und direkt in Gottes Familie reingestellt. Und ich glaube, das muss Gemeinde widerspiegeln. Wir brauchen bedeutende Beziehungen als Geschwister. Das ist uns in der Corona-Zeit nochmal sehr, sehr wichtig geworden, weil wir wurden auseinandergerissen als Gemeinde sozusagen. Haben gemerkt auch, dass einige Gemeindemitglieder dann auch nicht mehr gekommen sind, weil sie sich einfach entfernt haben, distanziert waren. Und da haben wir gemerkt, hey, es reicht nicht, wenn jemand einfach nur Mitglied bei uns ist. Menschen müssen gekannt sein, sie müssen gesehen werden. Dann muss man halt an an Modellen, wenn man das so will, so nennen will, mal arbeiten und sagen, okay, wie können wir das verstärken? Als Gesamtgemeinde, aber auch in den kleinen Gruppen und so weiter.
Ja, genau, dass eine Gemeinschaft wirklich eine Gemeinschaft auch wird und nicht nur eine Gemeinde ist, wo ich quasi, ja, danke. Veränderungen brauchen Zeit, hast du als zweiten Punkt so gehabt, dass Gottes Timing ist. Und jetzt habe ich die Woche meiner stillen Zeit, Hebräer 10 gelesen, Vers 36, Geduld aber habt ihr nötig. ja, und ich merke, ich bin 2 Jahre älter, also wir gehören zur Generation, wo wir Video on Demand haben oder die Ein-Klick-Bestellung von Amazon. Und ich weiß, es kommt morgen, ist im Briefkasten drin oder selbst das dauert schon manchmal zu lang. Was heißt das, auf Gottes Timing zu warten? Und wie können wir Geduld lernen?
Meinst du vor allem im Gemeindekontext?
Ja, genau.
Ja, also was mir sehr geholfen hat, war erstmal, dass ich nicht alleine im Leitungsteam war, sondern ältere Geschwister da dabei hatte. Meine 2 Mitältesten, die beide über 60 sind jetzt mittlerweile, die mich da auch manchmal gebremst haben, wenn ich Dinge schneller umsetzen wollte. Und das war wirklich hilfreich und das war gut für mich, weil ich wollte Dinge manchmal viel schneller umsetzen, viel schneller Veränderungen umsetzen. Und da haben die manchmal gesagt, hey Rudi, voll super, was du da vorhast, aber lass mal noch 2, 3 Jahre warten damit oder ein Jahr oder einen Monat, was auch immer. Und das war unglaublich wichtig für mich.
Aber es war auch hart, oder?
Ja,
weil, wenn jemand sagt, ja, gute Idee, lass uns nächstes Jahr drüber reden.
Genau. Ja, ist hart, aber es ist wichtig, ne? Weil sonst würdest du wahrscheinlich, wenn du Veränderungen zu schnell durchführst in der Gemeinde, habe ich gemerkt, kannst du auch Leuten unglaublich wehtun. Weil du nimmst ihnen etwas weg, vielleicht, oder die haben das Gefühl, meine Gemeinde verändert sich gerade total, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja, unsere Gemeinde ist dann schnell gewachsen und das merken ja gerade die, die so zum alten Stamm gehören und fühlen sich dann unwohl in der eigenen Gemeinde und du musst sie da mitnehmen. Und manchmal hilft es dann wirklich als Gemeindeleitung, als Pastor zu sagen, okay, dann gehen wir halt noch eine Schleife, um noch mehr die Leute mitzunehmen. Und deswegen stehe ich immer noch dazu, Veränderungen brauchen Zeit. Und manchmal ist es besser zu sagen, ey, wir gehen noch eine Meile länger und nehmen lieber noch mehr Leute mit. Und dann gehst du geschlossener als Gemeinde in die Veränderung rein.
Mark Dever hat mir so auch gesagt gerade, Evolution, not Revolution.
Ja,
also Evolution, keine Revolution.
Ja,
und eigentlich auch so, gerade für Hauptamtliche, denk long term. Also nicht einfach was nächsten 3 Jahre, sondern wirklich auch sagen, hey, das ist der Dienst, wo Gott mich hingestellt hat, zu den Menschen. Und dann bin ich maybe die nächsten Jahrzehnte, vielleicht, wenn der Herr mich dorthin lässt, bis zum Lebensende.
Ja, und gerade als junger Pastor hast du ja immer das Gefühl, du müsstest sofort alles machen. Aber das ist eben nicht so. Und ich habe echt erlebt, wie manchmal, wie du Dinge einfach kontinuierlich predigst und lehrst. Und plötzlich kommt irgendjemand anders auf deine Idee und bringt sie rein. Und das ist dann Jackpot. Ne? weil du sagst, ja klar, lass uns machen. Ne? Ja. Und es ist irgendwie gewachsen. Und es wirkt auch nicht immer so, als würdest du die ganze Zeit alles verändern wollen. Sondern du veränderst, oder Gott verändert durch deine Predigt, durch deine Verkündigung, durch deine Lehre die Gemeinde, das Denken der Gemeinde. Und es ist eben nicht Revolution, sondern Evolution. Ja.
Das hast du eben auch schon was angetönt, was der dritte Punkt bei deinem Video war. Die Kraft liegt nicht in dir, sondern in der Botschaft, die du verkündigst. Was meinst du damit?
Ja, also ich glaube, ich könnte kein Pastor sein, wenn ich mir nicht absolut sicher wäre, dass Gottes Geist Gottes Wort nutzt, um Gottes Kinder zu verändern. Ich würde sonst, glaube ich, voll durchdrehen, weil ich einfach das Gefühl haben muss, okay, es liegt voll an mir, an meiner Rhetorik, an meiner Begabung, an meinem Vorbild, was auch immer. Und das würde mich sowas von unter Druck setzen, aber ich kann mich irgendwo auch fallen lassen in der Kraft des Wortes, in der Kraft des Geistes, in der Kraft des Evangeliums. Gott will einfach nur, dass ich treu bin, dass ich meinen Dienst tue, das Evangelium predige und dann lasse ich das Wort machen, was es will. So. Ich darf da vertrauen, dass er durch sein Wort und durch seinen Geist wirken wird, verändern wird, was er will und wann er will. Und das macht mich ruhiger. Das bewahrt mich auch davor, Leute zu manipulieren. Oder irgendwie Druck aufzubauen. Ey, wir brauchen jetzt Veränderung. Nee, es ist sein Timing. Und er wird verändern, wann er will.
Mhm. Ja. Genau. Ich finde diese Klammer in den Korintherbriefen so spannend, sehe ich mir, also bei meinem Predigtleitfaden steht da mir immer oben über so drüber, so diese Klammer, 1. Korinther 1, 23, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, und dann 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen.
Ja.
Diese Botschaft, die wir zu verbringen haben. Und,
ich meine, das ist auch das, was Paulus sagt, ne? Also das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Es ist nicht nur eine Botschaft, die wir glauben mit unserem Kopf oder auch von mir aus mit unserem Herzen. Es ist auch die Kraft, die Menschen verändert, die die Welt auf den Kopf gestellt hat seit 2000 Jahren. Und das kannst du auch heute noch. Und das erleben wir. Wir erleben ja, wie plötzlich Menschen mitten in einer Predigt angesprochen werden durch Gottes Geist und das Evangelium das Herz anpackt und verändert. Und darauf zu vertrauen, oh, das tut echt gut. Das macht einen auch gelassener,
finde ich. Ja, super. Und wenn das geschieht, dann merken wir auch, dann wird man mit hineingenommen in den Prozess der Nachfolge. Mhm. Und genau, du redest bei uns hier zum Thema eben singende Nachfolger und einfach einen ewigen Lobpreis, in dem wir mit einstimmen, auch als Nachfolger Christi. Du sprichst in deinem Vortrag eben davon und wenn man bei dir so guckt, du hast auch einige Lieder veröffentlicht, selbst bei Spotify kann man die finden. Und das meistgehörteste Lied von dir ist Soli Deo Gloria. Ja. Also allein zur Ehre Gottes. Und wie kann diese Aussage so eine Grundmelodie in unserem Leben werden?
Ich glaube in allererster Linie, indem wir ganz, ganz viel darüber nachdenken, was Christus für uns getan hat. Wenn wir also immer wieder aufs Kreuz und auf das leere Grab schauen und merken, wow, wie sehr hat mich dieser Gott geliebt? Was war er bereit zu geben, um mich zu retten? Mich verlorenen Sünder. Und dann wächst eine große Dankbarkeit in meinem Herzen. Und dann will ich, wie im Sinne von Römer 12, Vers 1, dann will ich eigentlich gar nichts anderes mehr, als zu seiner Ehre zu leben. Ich will, dass mein gesamtes Leben ein Gottesdienst ist, durch den er groß gemacht wird. Ich will, dass Menschen sehen, wenn sie mein Leben sehen, wow, dieser Jesus, an den Rudi glaubt, ist wirklich unglaublich wertvoll, ist unglaublich groß. Und das soll durch alles deutlich werden, durch meine Predigt, durch die Lieder, die ich schreibe, durch mein Leben, das ich führe, durch meine Ehe sogar. Oder erst recht auch. Und ich glaube, Gott will uns eben zu diesem, also Soli Deo Gloria soll nicht einfach nur ein Bekenntnis sein, es soll ein Lebensstil eigentlich werden, immer mehr, dass jeder Bereich unseres Lebens Jesus groß macht.
Ja, cool. Ein ganz bekannter Musiker, Johann Sebastian Bach, hat das unter jede seiner Partitur runtergeschrieben, immer SDG, Soli Deo Gloria.
Ja, das hat mich auch inspiriert, dieses Lied zu schreiben.
Ah, okay, ach cool, ja, spannend. Ja. Genau. Von daher, also eine Empfehlung, euch das Lied anzuhören, beziehungsweise noch mehr die Empfehlung, einfach den Vortrag von Rudi zum singenden Nachfolger, dass ihr euch hineinziehen lässt, auch in diesen ewigen Lobpreis und da von Herzen in der Nachfolge mit einstimmt. Ganz herzlichen Dank, Rudi, dir, dass du da warst, auch für deinen Vortrag, für deine Impulse und dir Gottes reichen Segen auch, euch auch im Gemeindedienst in diesem spannenden Prozess. Gottes reichen Segen.
Vielen Dank.